Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2 Reflexe. Er ist einer der bedeutendsten Kunsthändler, Kunstkenner und Kunstsammler der Schweiz, Eberhard W. Kornfeld, ein Basler, der seine Zelte in Bern aufgeschlagen und sich um die Kunst des 20. Jahrhunderts außerordentlich verdient gemacht hat. Diesen Sommer konnte er seinen 85. Geburtstag feiern. Jetzt zeigt das Albertina Museum in Wien große Teile von Eberhard W. Kornfelds Sammlung. Unsere österreichische Kollegin Dorothee Frank hat die Ausstellung besucht und sich mit dem leidenschaftlichen Kunstfreund getroffen.
Kann eine Stirn nahezu herzförmig sein? In einer Zeichnung von Alberto Giacometti geht das. Wenn nämlich das Modell einen überaus charakteristischen, V-förmig in die Stirn mit ragenden Haaransatz hat. Die Wiener Albertina zeigt diese Porträtzeichnung als eines von 200 Werken aus der Sammlung Kornfeld. Das Blatt gibt ein ernsthaftes, stark fokussiertes Schauen wieder. Und zwar nicht durch detailgenaues Konturieren der Augen, sondern durch Strichbündel, die vor allem den inneren Habitus der Person, weniger die Physiognomie, hervortreten lassen. Es war vor knapp 50 Jahren, dass Giacometti seinen Sammler, Händler und Freund Eberhard W. Kornfeld einlud, im Modell zu sitzen.
All diese Porträts sind, wollen wir sagen, sehr schöne Arbeiten. Eine ist die kompletteste, die habe ich dann auch geschenkt bekommen, mit einer kleinen Dedikation unten. Avec A.E.B. Kornfeld, avec toute ma sympathie. Das kommt auch zum Ausdruck, wo man sagen, dass er mich wahrscheinlich auch ganz gut leiden konnte.
Übertreibung ist Kornfelds Sache nicht. Die Kunstwelt respektiert ihn als einen hingebungsvollen, aber nicht manischen Sammler, als einen Galeristen und Auktionator, der Preisexzesse ablehnt. Diskretion, Understatement, Stil und Maß, sagt man Kornfeld nach. Und profundes Wissen über die Kunst. Es ist ein besonderes Qualitätsmerkmal für einen Kunsthändler, wenn er sich um die kunsthistorische Erschließung seiner Meister so sorgfältig kümmert, wie um deren Platzierung am Markt. Publikationen über Künstler stellen einen kulturellen Wert an sich dar, steigern aber auch den Marktwert. Im Verlag seiner Auktionsgalerie in der Berner Lauperstraße hat Kornfeld Werkverzeichnisse zu Klee, Chagall und Gauguin und zu Ernst Ludwig Kirchner eine Monographie veröffentlicht. Im Bereich klassische Moderne und da vor allem in der Grafik gilt das Haus Kornfeld als eine der maßgebenden Adressen in Europa. Immer im Juni, zur Zeit der Art Basel, versammelt sich eine Elite an Händlern und Sammlern zu den jährlichen Auktionen, die Eberhard Kornfeld seit nunmehr 57 Jahren leitet. Ein Showman am Auktionspult, der die Preise hochlizitiert, das kann und will er nicht sein.
Ein Auktionator muss der neutrale Mittler sein zwischen Verkäufer und Käufer. Und diese Preistreiber-Tendenzen, die vor allen Dingen in London und in New York nun wirklich sehr verbreitet sind, das empfinde ich als etwas inkorrekte Haltung. Ein Auktionator ist der Mittler, der vom Verkäufer etwas zur Verfügung gestellt bekommt. Meistens einigt man sich auf einen Mindestpreis, unter dem nicht verkauft werden darf. Natürlich kommt es vor, dass ein Kunstwerk einen ungewöhnlich hohen Preis bringt. Aber der Auktionator darf sich da nicht dazu hergeben, als preistreibendes Element zu fungieren.
Eberhard W. Kornfeld hat in einer Zeit zu sammeln begonnen, da man sich als Halbwüchsiger römische Münzen leisten konnte, wenn auch nicht die raren Solitäre. Noch als Kind in Basel wurde er Kunde der Münzen- und Medaillen-AG der Gebrüder Kahn, die aus Nazi-Deutschland emigriert waren.
Es gab eine große Schachtel, wo Münzen drin waren, die 1 Franken kosteten, eine zweite Schachtel, die 2 Franken kostete. Und die wirklich guten waren dann in einer Schachtel, die 5 Franken kostete. Aber immerhin, es waren Beträge aus dem Sackgeld und das Sackgeld betrug damals auch nur 5 Franken im Monat. Also man hat sich dann schon etwas vom Munde abgespart.
Schon bald konnte der Nukleus der Sammlung Kornfeld um weitere römische Altertümer wie Keramikfragmente und Öllampen erweitert werden. In den Schulferien durfte der 13-Jährige an Grabungen in der römischen Siedlung Augusta Raurica teilnehmen.
Man hat dort sehr viele Funde aus dem Boden geholt. Die wichtigsten Funde hat man behalten. Die weniger wichtigen wurden eigentlich nachher wieder in der Grabung versenkt, um auch zukünftigen Generationen noch die Möglichkeit zu machen, Funde zu machen. Und vor dieser Masse wieder im Boden versenkt wurde, hat man mir ermöglicht, die mich interessierenden Stücke herauszulesen. Die habe ich dann auch als Geschenk bekommen.
Geschichtsbewusstsein und Kunstinteresse erbte Kornfeld von seinen Eltern.
Ja, es war wirklich familiär bedingt. Also mein Vater hat um 1900 eine Lehre als Möbelzeichner gemacht. Das endete dann in eine Art von Innenarchitekt. Er war Leiter dann einer Möbelfabrik und hat mich natürlich als Jugendliche nach Enedekirche geschickt oder reingebracht. Hat vor allen Dingen sehr früh angefangen, Stil Kunde mit mir zu betreiben, und ich glaube, dass das schon das Fundament war. Er hat mich auch sehr früh in Museen geschleppt. Wobei eins zu sagen ist, als der Krieg ausgebrochen ist, war ich 16 Jahre alt, und dann wurden die Schweizer Museen ja weitgehend geleert und die ganzen Bilder wurden in Sicherheit gebracht. Also es war eigentlich die zweite Auswahl, die dort hing, die damalige zweite Auswahl. Ich erinnere mich auch, dass während des Krieges im Basler Museum Kirchner Bilder hingen, die damals nicht so als würdig empfunden werden, um evakuiert zu werden.
Die Kampagnen der Nationalsozialisten gegen sogenannte entartete Kunst blieben auch in der Schweiz nicht ganz ohne Resonanz.
Also es gab damals durchaus Leute, die das Gefühl hatten, ja, die jüngste Kunst war ja damals noch sehr umstritten. Und viele Leute haben das auch in der Schweiz benutzt, um so quasi zwischen den Zeilen zu sagen, die Deutschen haben ja schon recht. Aber das war Gott sei Dank die Meinung einer Minderheit.
Dass in Deutschland Kunst und Künstler verfolgt wurden, war jedenfalls ein öffentliches Thema.
Man hat das in Basel sehr bewusst mitbekommen, indem damals ein sehr mutiger Museumsdirektor war, der das Kunstmuseum Basel leitet. Das war Georg Schmidt. Und Georg Schmidt hat sofort gesagt, wir müssen die Gelegenheit nutzen, um wichtige Bilder aus Deutschland herauszuretten. Das war nicht möglich ohne öffentliche Gelder. Und das Parlament von Basel hat damals einen größeren Betrag beschlossen, in einer schwierigen Zeit, in einer Krisenzeit. Das war keine Selbstverständlichkeit. Und mit diesem Geld ist Georg Schmidt nach Deutschland gefahren und hat eine ganze Reihe ganz wichtiger Bilder, die dort als entartet beschlagnahmt waren, angekauft für wenige tausend Franken. Es waren ganz wichtige Werke von Franz Marc, von Klee, ganze Reihe anderer auch, auch Beckmann.
Kornfelds Vater hegte den Traum, aus ihm einen Architekten zu machen. Doch dafür konnte der Sohn nicht gut genug zeichnen und er verlegte sich auf eine kaufmännische Ausbildung. 1943 rückte er bis Kriegsende zur Armee ein. Der Kunsthistoriker Wieland Schmid stellte viele Jahre später fest, dass Kornfeld ein veritabler Scharfschütze sei. Auf einem Jahrmarkt holte er an einer Schießbude vor Schmids erstaunten Augen eine Rose nach der anderen herunter. Nicht weniger treffsicher peilte der junge Kornfeld 1945 seine berufliche Zukunft an. August Klipstein, der charismatische Chef der Galerie Gute Kunst und Klipstein, später Kornfeld, suchte einen Assistenten. Den Einstieg in diese Firma musste sich der junge Mann mit einem dreijährigen Volontariat erdienen. Doch selbst von dem mageren Anfangsgehalt konnte er sich damals erste Drucke von Dürer, Rembrandt oder Kirchner leisten.
Ja, also durch den Krieg bedingt und auch durch die Emigranten war ein sehr großes Angebot da. Und das wirkte natürlich auf die Preise etwas drückend. Ne? Man muss sich bewusst sein, dass damals es möglich war, einen schönen Holzschnitt von Kirchner in der Größenordnung von 40, 60, 80 Franken zu kaufen. Man hat für den gleichen Einsatz auch ein schönes altes Grafikblatt bekommen. Also man hatte sehr viel Material und es waren keine Preisexzesse in dieser Zeit, wie man sie heute erlebt.
Aus jener Zeit stammt die Verbindung zur Wiener Albertina. Kornfeld erwarb an berühmten Museen und Kupferstichkabinetten sein Expertenwissen zu dem Thema. Dieses Studium alter Meister gab auch seiner Sammlertätigkeit die Richtung.
Ich würde sagen, die zeichnerische Qualität eines Kunstwerkes hat bei der Wahl doch immer eine sehr große Rolle gespielt. Durch die Erziehung mit Dürer und Rembrandt und das damit verbundene Detailsehen.
Klassisch ausgewogen. Das ist die Grundnote der Ausstellung in der Albertina. Die sozialkritische Vehemenz der Zeichnungen von Käthe Kollwitz oder die bösen Satiren eines George Gross tun dem friedvollen Gesamteindruck keinen Abbruch. Aktzeichnungen von Klimt können auch skizzenhafter sein. Die hier gezeigten neigen zu dekorativem Ebenmaß kombiniert mit hohem erotischen Reiz. In ganz anderer Weise gilt das auch für die große Odaliske in gestreifter Hose von Henri Matisse, eine naturalistische Darstellung in schwarzer Kreide, nicht die Art Bild, die man als erstes mit Matisse assoziieren würde. Vergleichsweise atypische Werke finden sich immer wieder. Das Stillleben mit Äpfeln zum Beispiel hätte man als Laie vielleicht Cézanne zugeordnet, würde es nicht an einer Giacometti-Wand hängen.
Eine Darstellung der Küche und auf dem Küchentisch liegen also hier gesamthaft 6 Äpfel. Und wie er diese Äpfel herausgearbeitet hat, wie er sie auch in ihren Formen erfasst hat, das erinnert an die ganz große zeichnerische Qualität von Cézanne. Die Verwandtschaft mit den Zeichnungen von Cézanne hat mich bei Giacometti immer fasziniert.
Doch mit wenigen Ausnahmen stellen die Zeichnungen und Gemälde von Giacometti Menschen dar, nämlich seine Hauptmodelle wie den Bruder Diego und die Ehefrau Annette oder, wie gesagt, Kornfeld.
Man musste sehr ruhig sitzen. Er hat einen Stuhl ins Atelier reingestellt, hat unten markiert mit Kreidestrichen, wo der Stuhl stand. Und bei der Fortsetzung nach einer Pause musste man wieder die genau gleiche Haltung einnehmen, die man vorher gehabt hat. Er hat also ganz genau mit Markierungen auf dem Boden, mit Zeichnungen gesagt, wo er saß als Zeichner und wo das Modell saß. Man fragt mich immer wieder, wie lange ging es dann, bis diese Zeichnungen fertig waren. Er hat so für eine Zeichnung, eine Porträtzeichnung, hat er vielleicht zwischen 20 und 40 Minuten gebraucht. Hing auch davon ab, wie er, die Zeichnung empfand. Ganz gelungene Zeichnungen sind einfach Zeichnungen ohne, aber er fing sehr häufig dann auch an zu radieren und über die Radierstellen hinweg zu arbeiten. Und das führte manchmal dazu, dass eine Zeichnung ganz am Anfang, ein vollendetes Kunstwerk war, aber ihn persönlich nicht ganz befriedigt. Und als dann die ganze Radierorgie da drüber hinwegfegte, hatte sie nachher nicht mehr die gleiche Qualität wie vorher. Es hat auch einmal zu einer sehr amüsanten Szene geführt. Ich war mal mit ihm unterwegs und da wurde ihm ein Gästebuch präsentiert mit der Bitte, doch in das Gästebuch ein Blatt hineinzuzeichnen. Den Wunsch hat er auch gleich erfüllt. Hat eine sehr schöne Zeichnung gemacht von 3 Gläsern und fing dann plötzlich an, den Radiergummi aus der Hosentasche zu und dann herumzuziehen. Dann habe ich gesagt, Alberto, die Zeichnung ist großartig, wunderbar, bitte keine Radierstellen, die kann man so lassen. Und da fing er wieder an zu radieren, da sage ich, hör mal, die Zeichnung ist gut, das ist also absolut nicht. Und dann ging es an Signieren. Und er war nicht ganz zufrieden mit der Situation und hat unten dann auf die Zeichnung geschrieben, Abandonné sur l'ordre de Kornfeld, und hat dann die Signatur drunter gesetzt.
Ein Ölbild zeigt Caroline, die junge Prostituierte, die Giacomettis Geliebte der letzten Jahre war.
Ja, also die Caroline ist seine Erscheinung der letzten Lebensjahre geworden. Also ich bin ihr verschiedentlich begegnet. Sie war ab und zu im Atelier so, sie ist mir gegenüber immer mit einer gewissen Eifersucht begegnet, so quasi, was stört jetzt der die Situation. Also Caroline saß auch sehr häufig Modell und wurde für dieses Modellsitzen wirklich fürstlich entschädigt. Sie bekam ein Auto geschenkt, sie bekam eine Wohnung geschenkt. Das waren Probleme der letzten Lebensjahre. Also Alberto hat sich nebst für seine Arbeit immer für andere Frauen interessiert. Es gab da verschiedene Abenteuer. Wie weit die gewesen sind, dafür haben wir uns damals nicht sehr interessiert. Das ist vielleicht etwas, was man öffentlich nicht ausbreiten sollte.
Auch von den schmalen, extrem in die Länge gezogenen Bronzeskulpturen Giacomettis finden sich in der Ausstellung sehr schöne Beispiele.
Das Gros der Skulpturen ist in nassen Ton entstanden. Ne? Also die skulpturale Arbeit vollzog sich am nassen Ton. Und also dann, wollen wir sagen, eine Skulptur für reif betrachtete, dann hat er den Diego gerufen und Diego hat dann diese Skulptur in Gips abgegossen. Also hat eine Negativform gemacht und aus dieser Negativform wurde dann wieder eine Gipsfigur. Und an diesen Gipsfiguren hat er häufig dran herumgearbeitet. Also das Atelier war am Boden übersät mit Gipsspuren. Er selbst war auch häufig von oben bis unten mit weißen Spritzern bedeckt. Seine Haare waren voller Gips, seine Hände waren voller Gips. Immer wenn dann die Arbeit vorbei war und man weg wollte zum Nachtessen, das war meistens sehr spät, es war 11 Uhr, 12 Uhr, auch später in der Nacht. Man ging dann in die Kupol und er hat dort eigentlich meist sein Schokolad Alsacien bestellt. Und vorher zog er sich zurück in seine doch sehr moderaten Verhältnisse. Sein Atelier hatte keine sanitäre Installation. Es war an einer Ecke von seinem Wohnzimmer, war ein kleiner Brunnen, da kam kaltes Wasser raus. Und das dauerte manchmal ziemlich lang, bis die Gipsspuren dort endgültig weggeputzt werden konnten.
Dem Maler, Zeichner und Holzschneider Ernst Ludwig Kirchner hat sich Eberhard W. Kornfeld schon seit Kriegsende besonders zugewandt, obwohl er ihn nicht mehr kennenlernen konnte. Kirchner wählte schon 1938 im Schweizer Exil den Freitod, gezeichnet von Fronterlebnissen im Ersten Weltkrieg und von der Verfemung durch die Nazis. Eberhard W. Kornfeld hat die beiden Häuser, die der deutsche Expressionist in Davos bewohnte, erworben und sie mit dort entstandenen Arbeiten ausgestattet. Das heutige Kirchner Museum geht mit auf Kornfelds Initiative zurück. Die Kirchner Werkgruppe in der Albertina gipfelt in einem großen Ölgemälde. Müsste sich Kornfeld entscheiden, welches Bild er auf die sprichwörtliche Insel mitnehme, dann wäre diese farbenprächtige Komposition in Betracht zu ziehen.
Ein Bild, was mir sehr ans Herz gewachsen ist, ist das große Bild von Ernst Ludwig Kirchner von der Staffelalp. Die Staffelalp, das ist eine Alp über Davos, wo er die Sommer 1917, 18, 19 und 20 verbracht hat. Und dort oben sind wunderbare Kunstwerke entstanden. Und dieses große Bild, Darstellung der Staffelalp, es gibt zwei Fassungen. Am Morgen Aufbruch der Tiere, als die Tiere aus den Stallungen kommen und auf die großen Weiden hinaufgetrieben werden. Und am Abend Rückkehr der Tiere, wo sie also oben runterkommen und wieder in die Stallungen gehen, um gemolken zu werden. Und dieses Bild, das ist doch, wollen wir sagen, eines meiner Lieblingsbilder in der ganzen Sammlung. Es ist eine nahezu Gesamtdarstellung der Staffelalp. Die Staffelalp ist mir selbst persönlich sehr ans Herz gewachsen. Ich setze mich heute dafür ein, dass sie auch baulich sehr erhalten wird. Alle Hütte haben wieder ihre ursprünglichen Schindeldächer. Und ich leiste auch meinen Beitrag, wenn kleine Renovationen von den einzelnen Hütten nötig sind.
Zu Kornfelds Lieblingsbildern aus der eigenen Sammlung zählt auch Chagalls Aquarell Der Viehhändler, eine Vorstudie zum gleichnamigen Ölbild. Blaue Kuh auf dem Leiterwagen, rote Kuh mit Kalb im Bauch. Mit Chagall war Kornfeld ebenfalls befreundet.
Ich habe das Werkverzeichnis der Grafik von Chagall bearbeitet und war in dieser Zeitspanne recht oft, manchmal für Wochen, bei ihm in Worms. Damals wohnte er noch in Worms und habe die ganze Grafik aufgenommen. Dann eines Abends hat er plötzlich gesagt, seine Frau Wawa hätte Geburtstag, er müsse schnell nach Nizza hinunter, um ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen. Ich soll doch mitkommen. Und dann fuhren wir mit dem Auto Richtung Nizza und kamen an der Kalifornie vorbei, wo Picasso damals lebte. Und dann hat der Chagall gerade ausgeguckt, hat mit dem Daumen nach rechts gezeigt, hat die Villa hingewiesen, hat gesagt, ici habite l'Espagnol. Und damit war die Unterhaltung fertig. Und da bin ich wenige Tage später einmal bei Picasso gewesen. Picasso wusste, dass ich damals das Werkverzeichnis von Chagall bearbeitet habe. Und dann hat er plötzlich gefragt, je crois que vous voyez Chagall, comment va le russe? Zwischen den beiden herrschte sicherlich kein freundschaftliches Verhältnis, aber sie haben sich gegenseitig respektiert.
In Beziehungen zwischen Künstlern und Galeristen kann der Respekt urplötzlich zusammenbrechen. Hinter den Kulissen gibt es da weit öfter Zwist, als das Publikum ahnt. Geschäftsbeziehung kombiniert mit Freundschaft kann zum explosiven Gemisch werden, wenn sich eine Seite übervorteilt oder arrogant behandelt fühlt. Wie hat es Eberhard Kornfeld geschafft, etliche stabile Freundschaften zu Künstlern, wie etwa auch zu dem Maler Sam Francis, aufzubauen?
Man muss vor allen Dingen von Anfang an die klare Rollenverteilung im Auge haben. Der Kunsthändler, ich habe den Namen Galerist nicht gern, das ist eine Erfindung, die einmal der Spiegel in die Welt gesetzt hat, hat die Verantwortung dem Künstler gegenüber, sein Werk praktisch in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und ein Fundament zu schaffen und für einen seriösen Sammlerkreis besorgt zu sein. Manchmal überschätzen sich Galeristen in dieser Beziehung. Sie haben das Gefühl, der Künstler sei eher Angestellter und hätte für den Umsatz zu sorgen. Das spiegelt sich auch in den Prozentsätzen. Ich bin immer dafür, wo man sagen, in Galerieausstellung einen Prozentsatz von ein Drittel anzusetzen. Das heißt, zwei Drittel bekommt der Künstler und ein Drittel bekommt die Kunsthandlung. Das ist heute weitgehend einem Verhältnis von 50-50 gewidmet. Also sehr viele Kunsthandlungen arbeiten nicht mehr unter dieser hälftigen Teilung. Und ich finde, das ist schon ein gravierendes Missverhältnis. Denn wirklich, der Künstler ist der arbeitende Mensch, die wunderbare Figur, die all diese Kunstwelle in die Welt setzt. Und der Kunsthändler hat da helfend einzugreifen, aber keine Dominante zu übernehmen.
Und Kunstwerke, auch solche der klassischen Moderne, sind keine Aktien, um damit zu spekulieren.
Wir haben natürlich auf diesem Gebiet auch gewisse Blasen erlebt. Hören Sie, früher gab es eine ganz seriöse Sammlerschicht. Das waren die Ärzte, Anwälte, gut verdienende Industrielle etc., die sich für jeden Monat ein paar tausend Franken auf Design tun und damit Kunst zu kaufen. Die Preise sind heute in Sphären entwichen, wo sich wirklich nur noch ganz reiche Leute bedienen können. Und das ist bedauerlich, denn eine ganz breite, interessierte Kunstsammlerschicht kommt dann nicht mehr zum Zuge. Dann kommt ein anderes Phänomen dazu, diese Übertreibungen wirklich in preislicher Hinsicht mit jüngster Kunst. Kunst, die gar nicht ihre Bewährung hinter sich hat. Also Sie müssen sich eins vor Augen halten, Alberto Giacometti war 47 Jahre alt, als er seine erste Einzelausstellung bekam, ne? Und heute wird ein 25-jähriger Künstler, wenn er nicht die erste Auktionsmillion hinter sich gebracht hat, schon wie eine heiße Kartoffel wieder fallen gelassen. Auf dem Gebiet passiert sehr viel Unfug. Um Gottes Willen, wenn die Leute sehr viel Geld verlieren wollen, sollen sie es tun. Aber ich bin überzeugt, dass eine ganze Reihe von diesen hohen Preisen, die in den letzten Jahren erzielt worden sind, nicht wiederholbar sind. Also die Leute werden da sehr viel Geld verlieren.
Und wie soll es jetzt weitergehen, wo Christie's, Sotheby's und Co. sogar schon auf Cézanne, Manet und Gerhard Richter sitzen bleiben?
Natürlich kommt ein Einbruch, denn der Kunstmarkt lebt von überflüssigem Geld. Und wenn kein überflüssiges Geld da ist, dann fängt er an zu leiden. Folglich leiden vor allen Dingen die Auktionen, die jetzt über die Bühne gehen, sind ja alle noch konzipiert worden, als diese ganze Finanzkrise erst in den Anfängen stand. Also ich bin überzeugt, dass die nächsten Auktionen unter anderen Voraussetzungen über die Bühne gehen, dass man den Leuten, den Verkäufern auch beibringt, ihr könnt nicht automatisch von Traumpreisen ausgehen.
Kornfeld persönlich fürchtet sich nicht groß vor der Krise, hat er doch nach eigener Aussage genügend Reserven, um zu überwintern. Kleine Flecken in der Bilanz sieht er, wenn, dann eher in seiner Rolle als Sammler.
Ich glaube, das Wichtigste ist, muss man sagen, das Auge für die Qualität im rechten Moment zu haben. Aber auch da hat man natürlich einzelne wichtige Entscheidungen getroffen, aber man hat bestimmt auch Fehler gemacht. Also ich war mit Arnold Rödlinger 1953 im Atelier von Marc Roscoe. Und Marc Roscoe hat uns da ein Bild hingestellt, ein sehr schönes, importantes Bild, und da gesagt, ihr könnt es kaufen für $10,000. Und das waren noch alte Dollar für 4,28. Das war nicht wie heute, wo das praktisch 1:1 steht. Und wir sind beide rausgegangen und haben gesagt, um Gottes Willen, an der Spekulation können wir uns nicht beteiligen. Und das war eines der größten Fehler, was ich in meinem Leben habe. Ich habe viele Fehler begangen, aber das ist einer, der mir wirklich in Erinnerung geblieben ist und mich im gewissen Sinn auch heute noch schmerzt. Also ich habe später ein kleineres Werk von Roscoe kaufen können, ein sehr schönes Werk, das mir sehr am Herzen liegt, aber ich habe dann doch finanziell dafür gebüßt.
In der Wiener Ausstellung kann man sich Kornfelds Rothkopf nicht ansehen. Auch die Grafik Alter Meister wurde ganz weggelassen. Die Präsentation in der Albertina konzentriert sich auf moderne Klassiker und endet mit den Farbfleck-Agglomeraten von Sam Francis.
Die Auswahl dieser Ausstellung hat Klaus Albrecht Schröder gemacht.
Der Direktor der Albertina.
Und er wollte bewusst, muss man sagen, gewisse Schwerpunkte setzen. Es ist vielleicht ein Drittel der Sammlung ausgestellt. Also man darf da keine falschen Rückschlüsse ziehen, was sonst noch in der Sammlung vorhanden ist. Also Sam Francis natürlich aus der Zeitspanne der damaligen Gegenwartskunst sehr stark vertreten, aber auch andere Leute aus dieser Zeitspanne. Da habe ich durchaus Arbeiten, Alfred Jensen, einen anderen Amerikaner und verschiedene andere mehr. Also man darf nicht den falschen Schluss ziehen, dass einzig Sam Francis damals für mich wichtig gewesen wäre.
Wer in diesem Winter Wien zu besuchen gedenkt, kann Wege der Moderne aus der Sammlung Eberhard W. Kornfeld besichtigen. In der Albertina bis zum 8. Februar.
Sie hörten eine Reflexesendung von Dorothee Frank aus Wien.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.